Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Mittwoch, 30. April 2025.
Heike, du schon wieder?
Ich schon wieder, ja. Du wirst mir nicht los.
Also heute habe ich so ein bisschen Angst vor dir, muss ich ganz ehrlich sagen.
Warum?
Ja, du willst über ein Thema sprechen, das ist mir wirklich doch sehr unangenehm, sagen wir es mal so.
Ich hatte da gestern einen Cliffhanger, ne? Genau. Ein Thema, das dir sehr unangenehm ist. Ich erinnere mich dunkel, das zeigt ja wiederum, was die katholische Kirche mit dir gemacht hat, oder? Dass dir das Thema unangenehm ist. Was haben die denn immer mit ihrer Sünde und ihrer...
Also mir ist das peinlich, über Orgasmus zu sprechen. Also ich würde schon vorziehen, weil Kardinal Fernandez hat ja auch viele Qualitäten. Vielleicht können wir darüber erst sprechen.
Wir bringen das ganz schnell hinter uns. Ganz ein Quickie sozusagen. Und ich sage dir, dass der gute Fernandez ein Buch geschrieben hat, das ist schon einige Jahre her, 1998, in einem mexikanischen Verlag erschienen. Und er hat auch dafür gesorgt, dass das ganz schnell wieder verschwindet. Die mystische Leidenschaft, Spiritualität und Sinnlichkeit. Jetzt möchte ich dir wenigstens eine kleine Stelle vorlesen. Er sagt nämlich, der Orgasmus sei der Vorgeschmack auf das wunderbare Fest der Liebe, das der Himmel ist. Das ist doch ganz schön, oder?
Das ist ja furchtbar.
Und dann wird aber viel besser.
Das ist schrecklich.
Er schreibt, im Moment des Orgasmus stößt er, der Mann, normalerweise aggressive Grunzlaute aus, sie, die Frau, ein kindliches Stammeln oder Seufzen.
Das
ist
ja
die Frage, woher weiß er das denn überhaupt?
Und dann sagt, kann doch nicht wirklich von Kardinal Fernandez sein.
Das ist alles
sein.
Von Kardinal Fernandez. Also da gibt es so verschiedene, er hat da so zwei Geschichten da drin in diesem Buch. Einmal beschreibt er, wie eine 16-Jährige irgendwie Jesus erblickt und ganz hin und weg und begeistert und Näheres führe ich jetzt nicht aus. Und dann erzählt er aber auch ganz viel über den Orgasmus und er weiß das natürlich alles nicht selbst, sondern er hat wohl mit Ehepaaren gesprochen, die er beraten wollte. Für die hat er das dann geschrieben, damit die wissen, was sie doch im Bett zu tun und zu lassen haben. Und das stelle ich mir natürlich jetzt auch nicht so richtig gut vor, dass er da sitzt und lässt sich ausgiebig die Sexgeschichten von irgendwelchen Ehepaaren erzählen. Natürlich ganz uneigennützig, nur um das runterzuschreiben. Also da kann ich mich sehr wundern. Aber er wollte sofort, dass dieses Buch nicht wieder auftaucht. Aber natürlich holen seine Feinde das jetzt raus, ist ja klar. Wir sind ja mitten in den Intrigen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute mitbekommen, also wir sind jetzt ja, es geht ja bald los. Heute ist der 30. April. Nur noch eine Woche, dann beginnt das Konklave. Und Fernandez war, ich muss ganz ehrlich sagen, bis in den vergangenen Tagen dieses Buch aufgetaucht ist, unter den Kandidaten, weil ein ganz enger Freund von Jorge Mario Bergoglio war, also von Papst Franziskus. Ja. Und er hat ihn auch in ein Spitzenamt geschoben. Der war Chef der Glaubenskongregation, des Dikasteriums für die Glaubenslehre. Die sind zuständig für die Reinheit des Glaubens. Ganz wichtiger Job.
Okay.
Aber ich kann... immer noch nicht glauben, dass der sowas wirklich geschrieben hat.
Das ist länger bekannt. Das ist schon länger her, auch dass das groß in der Presse war. Und Papst Franziskus hat sich dann aber auch, der wusste das auch, dass es das gibt und hat aber selber ja gesagt, dass Sex ja auch ein Geschenk Gottes ist. Also bitte, deswegen brauchst du dich gar nicht so zu schämen, Andreas.
Ja, also das ist ja, also ich verstehe ja nur nicht, also ein Kardinal kann ja viele Sachen am Tag machen, aber muss der sich wirklich über sowas auslassen? Also
ja, das
ist ja auch.
Er war in Argentinien, glaube ich, zu der Zeit. Vielleicht war ihm auch langweilig. Er war auch jung noch. Er brauchte das Geld. Nee, das braucht er nicht.
Also ich finde von diesen Details schockierend. Also er grunzt, hattest du das gesagt?
Er grunzt und sie seufzt ihr kindlich. Also ein sehr klares Rollenverständnis ist da auch drin. Aber er schrieb dann auch, warte mal, dann wurde es aber wieder ganz interessant. Wir sollten nicht vergessen, dass es auf hormoneller und psychologischer Ebene weder ein reines Männchen noch ein reines Weibchen gibt, schreibt er. Es sei zu überdenken, was wir als männlich bezeichnen. Das finde ich ja wieder interessant in dem ganzen Männerverein, dass er mal das Männerbild vielleicht ein bisschen aufweicht oder dieses Geschlechterbild. Also du meinst, da wird er nicht zu kommen jetzt, dass er das als Papst noch mal ein bisschen dann mehr Graustufen reinbringt.
Also ich kann dazu nur so viel, ich kann dazu nur so viel sagen. Ich glaube, die meisten wussten das nicht. Mhm. Und ich glaube, dass seitdem das kursiert, also ich habe auch gesehen, dass es Abschriften von diesen Texten gibt, die jetzt den Kardinälen zugesteckt werden, glaube ich. Seitdem ist er mausetot und er war ein Star. Also er war, weil Päpste neigen dazu, wenn sie spüren, dass das Ende naht, einen sogenannten Anwalt zu holen. Das bedeutet, das ist ein Kardinal, der im Konklave dafür sorgen soll, dass das, was der Papst erreicht hat, nicht völlig vergessen wird. Mhm. Und diese Aufgabe hatte Fernandez, weil die waren eng befreundet, hat ihn sehr lange aufgebaut, sehr vorsichtig. Erst war er in einer Hochschule, dann war er Bischof, dann macht er ihn zum, katapultiert ihn in dieses super wichtige Amt der Glaubenslehre. Das ist wahrscheinlich das zweitwichtigste nach dem Papst. Und damit war er ganz klar, ich meine, ist ganz simpel, der Vorgänger Josef Ratzinger war auch erst Chef der Kongregation für die Glaubenslehre und danach Papst. Also so ungewöhnlich ist dieser Karrieresprung jetzt nicht. Und deswegen glaubten alle, wenn Fernandez kommt, und Fernandez wird ganz maßgeblich sein während der Papstwahl, er wird nochmal daran erinnern, was der Papst alles geleistet hat. Vor allem hat er eine ganz bestimmte Aufgabe, und die kommt in deinem so geschätzten Konklave-Film gar nicht vor. Da haben die einen Fehler gemacht.
Ach, den gibt's gar nicht, den sozusagen seine Funktion dort, oder wie war das?
Nee. Ja, genau. Also die haben, die stellen den ganzen Film auf den Camerlengo ab, aber in Wirklichkeit ist die wichtigste Figur im Konklave Fernandez, aus der schlichten Grund, weißt du, solange der Papst regiert, sagen alle Leute, der war der Schönste, der Schlauste, der Beste. Mhm. Sobald er tot ist, gibt's jede Menge Leute, die sagen, die Pfeife hat auch nichts Gutes gemacht.
Aber das dürfen die ja gar nicht, hast du ja gestern erklärt, weil das würden dann, ja.
Ich weiß, aber hinter der Hand passiert das natürlich. Und im Konklave ist die Aufgabe von Fernandez dann zu sagen, du sagst jetzt, der Papst hat es nicht gebracht. Du hast von dem immer das bekommen, das bekommen, das bekommen. An dem Tag hast du gesagt, wie toll er ist, wie schlau er ist, wie schön er ist. Und jetzt drehst du dein Mäntelchen nach dem Wind und tust so, als sei das alles nicht passiert. Das war die Aufgabe von Fernandez. Aber ich sag ja, seitdem das jetzt bekannt geworden ist, würde ich fürchte ich, nachdem schon unser Kardinal Tagley abgeschossen worden ist, fürchte ich,
wieder können wir
wir können Fernandez jetzt auch wirklich zu den Akten legen.
Aber der galt doch eh schon als Kusskardinal oder so. Hat er übers Küssen hat er auch geschrieben. Aber das, ja, gut. Aber also ich finde das eigentlich ganz weltlich, ganz, ganz angenehm, dass er auch mir sich
also Gedanken macht. Ich finde das also grundfalsch. Also wenn er sich schon über etwas schreiben soll, dann soll er doch bitte über etwas schreiben, wovon er wirklich was versteht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Ja.
Aber er hat also wirklich dieses Kussbuch geschrieben. Und dieses Kussbuch, also da geht es also was, die Küssen und Religion. Und, und das hat ihm seinen Spitznamen im Vatikan eingetragen. Der Spitzname ist nämlich auf Spanisch Küss mich häufig, besa mi mucho. Also wenn jemand über Kardinal Fernandez spricht, sagt man nicht Fernandez, sondern das ist doch der Besame mucho, also küss mich häufig. Deswegen, ich glaube, nachdem das jetzt bekannt geworden ist und wir beide das jetzt auch noch mal breit getreten
haben, dann würde ich ja noch viel lieber wissen, was werfen die sich denn noch gerade an den Kopf und rennen die da alle jetzt draußen rum in Rom? Sind da nur noch Männer in weiten Kleidern unterwegs und versuchen sich gegenseitig klein zu machen? Wie muss ich mir das gerade vorstellen, die Atmosphäre? Erzähl mal, du bist ja doch jeden Tag.
Also ich bin da vorher mit dem Fahrrad vorbeigefahren und habe Kardinal Schönborn gesehen, der kam gerade aus der Kongregation, der ist schon ein älterer Herr, der darf nicht mehr wählen, der ehemalige der Erzbischof von Wien. Er hat nur genickt und gesagt, alles liefe gut. Das ist jetzt schon in der Tat so, dass wenn du dich um den Vatikan bewegst, laufen da jede Menge rum. Am Anfang war das halt so, dass alle wussten, die kommen morgens in die Generalkongregation. Das ist eine Halle, die ist links von der Peterskirche. Mhm. Du musst also durch die Kolonnaden durch und links davon ist dann diese große Halle. Zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr ist Schluss. Dann stehen da vor der Tür, dem sogenannten Petrino-Ausgang, 300-400 Kollegen.
Ja, das ist eine Menge. Ja.
Du musst dir das so ein bisschen vorstellen wie auf einer Safari. Da sind also jede Menge Jäger und dann kommen also die Zebras da rausgelaufen und dann stürzen sich alle auf diese Leute.
Also die Journalisten oder die anderen Geistlichen?
Die Journalisten
Infos
stürzen
haben.
Sich. Die Journalisten stürzen sich auf die Kardinäle, halten denen also hunderte von Mikrofonen vor die Nase und die wollen jetzt ja auch nicht unhöflich sein. Also die können sich ja jetzt nicht wirklich wehren im Sinne von, die können jetzt ja nicht einfach das Mikrofon aus der Hand schlagen, sondern die sagen dann solche Sachen wie, betet für uns, wir sind auf einem guten Weg. Es gibt auch die, die das toll finden. Also die gerne noch mal was sagen möchten.
Aber sie dürfen doch nicht, oder?
Die dürfen nicht. Mhm. Die machen dann, das gibt es zurzeit jetzt eigentlich jeden Tag, solche sogenannte Hintergrundtreffen, findet in Kirchen statt, in Pfarrgemeindereimen. Und es geht eigentlich um Folgendes. Diese Hintergrundtreffen haben nur einen Sinn. Die Kardinäle wissen natürlich, dass wir Journalisten nichts wählen dürfen. Aber die Kardinäle wissen auch, dass wir mit anderen Kardinälen in Kontakt kommen. Also treffen die sich mit uns und sagen, hört mal zu, Jungs, meiner Ansicht nach ist der Beste der und der. Dann tragen wir das in das nächste Treffen und sagen, übrigens, Herr Kardinal so und so hat gesagt, aus seiner Ansicht nach ist der und der ja der Beste. Also die bauen so ein Netz untereinander auf, das aber über Bande gespielt wird. Also nicht direkt, sondern so, die nutzen uns damit auch aus, klarerweise. Aber dafür bewerfen sie uns auch immer wieder mal Brocken hin.
Aber Social Media nutzen die nicht, oder? Machen die noch auf Insta so ein paar kleine Geschichten oder na, wahrscheinlich eher Facebook, die sind ein bisschen älter.
Die nutzen Social Media ohne Ende. Aha. Es gibt mittlerweile auch eine Eintragung, also unter uns Journalisten gibt es eine Liste. Da kann man gucken, wann welcher Kardinal, der wahlberechtigt ist, in den vergangenen Jahren was wem gesagt hat. Und da sind manchmal auch ganz interessante Sachen bei. Vielleicht lese ich dir morgen mal ein paar davon vor. Könnte dich durchaus interessieren.
Okay, also du jagst ja so im Fahrrad, damit du noch schneller bist als die anderen, habe ich jetzt verstanden. Und dann ist ja Mittagspause. Dann müssen die doch was essen. Die sind doch bestimmt früh auf dem Bein gewesen und dann haben die doch Hunger. Wo gehen die denn dann hin und was gibt's da? Und
also so früh auf den Beinen sind die gar nicht. Also das beginnt um 9. Das ist ja eine relativ kommode Zeit. Einige von ihnen wohnen schon im Haus der Heiligen Martha, also da, wo sie eingeschlossen werden während der Papstwahl. Aber nicht alle. Einige sind da.
Da sind auch nicht genug Betten, oder? Habe ich jetzt irgendwo gelesen?
Ja, das Problem haben sie auch noch. Es sind, wie gesagt, zurzeit erst 123 da. Nein, 124. Okay. 124 wahlberechtigte Kardinäle sind da. Es fehlen also noch 9.
Ja, wo sind die?
Ich habe heute den Papstsprecher Matteo Bruni gefragt, habe gesagt, sag mal, wo sind die denn? Dann hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Was? Wieso, die kann man doch anrufen oder nicht? Oder da
ich hab gesagt, sind das alles Kardinäle, die von sehr weit her kommen? Und dann sagte er, da liegst du, glaube ich, nicht so ganz falsch. Mhm. Aber wie gesagt, der Vatikan hat noch nicht verraten, wer diese 9 sind, die noch fehlen. Aber sie fehlen, ganz klar.
Aber das kann man doch eigentlich rausfinden, oder nicht? Also es gibt diese Liste, gibt es die nicht mit allen Kardinälen, die da ankommen sollen? Gut, dann müsstest du jetzt genau durchgucken, wen hast du schon gesehen und wen nicht.
Ja, es gibt aber welche, die gehen aus der Generalversammlung gleich ins Haus der Heiligen Martha. Die verlassen den Vatikan gar nicht, die sieht man nicht.
Und von hinten sehen die auch jetzt gleich alle gleich aus, ne? Macht's ja nicht leichter.
Wir sehen, also die größte Teil der Kardinäle, die in der Generalversammlung waren, gehen ins Haus der Heiligen Martha, weil sie da auch schon wohnen. Heute mussten alle, die nicht dort wohnen dürfen, also keine Kardinäle, die während der Wahl da sind, ihre Zimmer verlassen. Also die Frauen, die da arbeiten, die haben heute echt zu tun, weil die müssen heute jede Menge Zimmer neu machen. Die mussten heute alle raus. Einige von denen haben da ja seit Jahren gewohnt, also seit langer Zeit. Die müssen alle raus. Die ganzen persönlichen Sachen müssen sie mitnehmen, das muss alles da rausgeschleppt werden.
Damit die hohen Herren da reinkommen.
Genau, und einige, wie gesagt, sind schon drin und die sehen wir gar nicht nach der Kongregation. Aber es hätte heute ein Mittagessen geben sollen. Es gibt eine Mensa im Haus der Heiligen Martha. Und ich habe heute auch Matteo, also den Papstsprecher, gefragt, habe gesagt, essen die denn in der Mensa? Weil die Mensa ist eines der schlechtesten Restaurants der Stadt. Also das kann man, glaube ich, mit klarer,
Aber woran liegt das? Ich meine, die haben doch genug Kohle. Die haben doch ihren eigenen Bauernhof. Ich habe mir zur Vorbereitung die Sendung mit der Maus über den Papst angeguckt. Weil ich dachte, irgendwas muss ich ja wissen über den Papst. Und in der Sendung mit der Maus wurde erzählt, dass es auch einen eigenen Bauernhof gibt. Und da werden die ganzen Eier produziert für den Papst und so. Fand ich ganz süß. Also die sind doch super Produkte, haben regionale Produkte. Und jede Menge Frauen, die für sie kochen. Da haben sie dafür gesorgt. Wieso sind die so schlecht?
Also, das stimmt. Es gibt diesen Bauernhof, der ist auch sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen, liegt total idyllisch. Die Menschen, die das Glück haben, da zu leben, die haben wirklich das sind die glücklichsten Angestellten des ganzen Vatikans. Aus dem schlichten Grund, der Papst kommt da ja, Franziskus ist da ja 12 Jahre lang nicht gewesen, also die haben keine Aufregung. Die können in diesem riesigen, wunderschönen Park spazieren gehen, da gibt es also Olivenbäume, die beschneiden müssen. Die Hühner, die dort leben, leben in wirklichen Palästen. Also sowas habe ich noch... Sowas habe ich noch nie gesehen. Also das ist nicht so eine Legebatterie, wie du das aus dem Fernsehen kennst, sondern das ist also ein sehr großes
Gehege. Sehr glückliche Hühner.
Sehr glückliche Hühner. Du hast also da ein sehr großes Gehege und die haben so Häuschen, also mit Fenstern. Und das sind also
okay, aber wir lenken ja ab. Wir kommen ja komplett vom Pfad ab, der Tugend. Also warum ist denn dieses Essen da so schlecht und mussten sie da denn heute essen?
Also, sie mussten natürlich heute dort nicht essen, aber ich habe gesagt, was machen die denn? Ich habe mich gewundert, als ich Schönborn auf der Brücke gesehen habe. Also, ich habe den nicht mit dem Fahrrad überfahren, aber ich bin sehr, sehr nah an ihm vorbeigefahren und habe gedacht, aha, offenbar hat er keine Lust, in der Mensa zu essen, was ich gut verstehen kann. Weil also, als Franziskus zum Papst gewählt wurde, hat er also beschlossen, dass das dieses schicke Restaurant, das es da mal gab, gab es ein à la carte Restaurant, Kellner, gute Weine, das ist alles vorbei.
Ach.
Es gab unter Franziskus nur noch ein kaltes Buffet. Also da gibt es so ein bisschen Nudeln. Das Einzige, was wirklich gut ist, ist der Mozzarella. Der ist gut, aber Mozzarella und Tomaten sind immer schon weg, wenn der Papst kam.
Das wird als erstes jeden Tag ein bisschen langweilig, ja. Aber du hast mir damals, als ich dich kennengelernt habe, hast du mir mal eine Speisekarte mitgebracht, und zwar von deinen Journalistenreisen. Wenn du im Flieger des Papstes irgendwie unterwegs warst, dann gab es Riesenspeisekarten, irgendwie, was weiß ich, über so und so viele Gänge. Das war sensationell. Also da, das ist auch alles nicht, ist alles wegrationalisiert worden?
Nein, das hat es weitergegeben, aber dafür war der Papst ja nicht zuständig, sondern die einzelnen Fluglinien.
Ah, okay. Ach so, ich verstehe.
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ging in den ganzen Pontifikaten, die ich mitbekommen habe, häufiger schief. Also wir waren mal in Indien und sind dann von Indien nach Georgien geflogen. Und die hatten versucht, in der Airline besonders gut zu kochen. Und dann waren wir alle krank. Also der Papst musste sich dann in so eine Kapelle schleppen. Wir hatten also
so wie Markus Söder letztens in Indien. Das scheint irgendwie
Ja, und das Gleiche gab es noch mal auf dem Rückflug von Madagaskar. Da war ich danach irgendwie 2 Wochen krank. Also es war ganz Ich habe aber 5 Kilo abgenommen.
Ja, aber wir kommen jetzt schon wieder. Wir waren gerade noch wieder im Vatikan. Jetzt sind wir schon wieder in Indien und Georgien. Also wir haben da nicht Mittag gegessen. Genau. Aber dürfen die denn, wenn sie da eingeschlossen werden, dann müssen sie da doch essen, oder nicht? Also futtern die sich bis jetzt erstmal was an
in die den gehen Restaurants? Jetzt, richtig, die gehen jetzt, also die sind, glaube ich, gar nicht in den Restaurants, weil die meisten Länder haben in Rom große Seminare und da können die Kardinäle wohnen oder Gästehäuser. Mhm. Das ist dann sehr gut, da gibt es gutes Essen und es gibt natürlich auch Restaurants, wo die Kardinäle sich gerne treffen. Es gibt eins, da nehme ich dich sehr gerne mal mit hin, das ist der erste Stock eines von Ordensfrauen betriebenes Restaurant, ganz in der Nähe vom Pantheon. Hm. Und da ist gerade viel los, weil da gibt es sehr gutes Essen.
Okay.
Und da trifft sich jetzt der ein oder andere Kardinal und dann flüstern die sich was zu. Da kommt man doch so einfach nicht rein.
Da komm ich als Frau da überhaupt rein, also als Gästin, oder darf ich da noch kochen?
Nein, dann nehme ich dich mit. Natürlich darfst du da mit rein.
Dann muss ich mich verkleiden.
Nein, brauchst du nicht.
Ja,
gut. Brauchst du nicht. Also die Essen die werden auch, wenn das Konklave beginnt, haben die alle Mahlzeiten da, also die Frühstücken unten in dem. Die Mensa ist ziemlich hässlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt kein vernünftiges Fenster, es ist sehr dunkel. Die Tische sind so ein dunkles Holz. Also dieses Buffet ist wirklich, also was ich am schlimmsten fand, war, die haben so Formwürstchen. Das sieht so ein bisschen aus wie Hundefutter. Ja, ist ganz schlecht. Aber wie gesagt, das größte Problem habe ich heute auch mit dem Papstsprecher besprochen, weil die Zimmer reichen ja nicht.
Nee, genau. Und jetzt, wie ist da so eine Jugendherberge, so Hochbetten oder so? 2 Kardinäle in einem Zimmer? Da gehen ja schon wieder Bilder los.
Also das Problem ist, es gibt in diesem Gästehaus insgesamt 127 Zimmer. Eins können sie nicht benutzen, weil der Papst darin geschlafen hat. Und das muss nach der Regel des Vatikans versiegelt werden.
Das kenne ich aus dem Film, ja.
Da ist ein großes Siegel vor, da darf keiner rein, das darf keiner erbrechen. In dem Film gehen die da ja heimlich rein.
Ja, ich weiß, genau. Und da waren noch die ganzen Sachen drin. Ist das jetzt auch so? Sind seine ganzen privaten Sachen da noch eingeschlossen, versiegelt?
Da sind viele Sachen von ihm noch drin, ja. Mhm. Also alles, was testamentarisch nicht an jemanden geht. Aber der Papst hat ja nichts besessen. Ich habe jetzt gehört, bei der Überprüfung seiner Konten, also das von dem, was er privat noch besessen hat, waren es, glaube ich, 86 Euro.
Oh.
Und dieses Zimmer ist versiegelt, dann bleiben also noch 126 übrig. Es gibt aber 133 wahlberechtigte Kardinäle. Dazu kommen mindestens 2 Ärzte, weil die alten Männer werden ja eingeschlossen.
Richtig, die braucht man eigentlich Diabetikerkost, oder nicht? Also ist ein weiteres Problem, aber wir wollen nicht immer über das Essen reden. Ja.
Also es gibt 2 Ärzte und 2 Pfleger. Also sind das nicht 133 Leute, sondern 137. 137 Leute mit 127 Zimmern. Also versuchen sie jetzt gerade eine Lösung zu finden. Entweder muss irgendein Kardinal mit aufs Zimmer oder sie werden einen Korridor einrichten, weil neben dem modernen Gästehaus von Santa Marta gibt es ein sogenanntes Alt-Santa Marta. Das ist ein zweites Gebäude, das da in der Nähe. Wenn man da einen Korridor einrichtet, da keiner hin kann, weil die dürfen ja mit niemandem sprechen, auch wenn du jemanden zufällig
Die dürfen nicht mehr untereinander sprechen dann. Also das geht im Film ja ganz anders ab. Und das heißt, die sitzen nicht abends zusammen und spielen Bierpong. Ich habe da gestern so ein schönes KI-Video gesehen, was die in Wirklichkeit alles machen. War sehr lustig. Also die sitzen alle in ihrem Zimmer und beten. Die dürfen ihr Handy auch nicht haben, ne?
Also das ist ja ganz wichtig. Mhm. Also es gibt ja eine Frau, Raffaella Petrini, über die sprachen wir. Die ist jetzt verantwortlich dafür, dass sie komplett abgeschirmt werden. Mhm. Das heißt, alle müssen ihr Handy abgeben, alle Fernseher werden abgebaut, alle Telefone werden abgeschaltet. Es gibt eine Vatikanpolizei, die installiert Störsender im Auftrag von dieser Raffaella Petrini, um sicherzugehen, dass wer immer auch versucht, Kontakt aufzunehmen. Wenn ein Kardinal erwischt wird mit dem Handy, fliegt er raus. Er wird exkommuniziert. Er fliegt auch aus der Kirche. Der fliegt nicht nur aus der Konklave. Was? Der fliegt aus der Kirche. Er fliegt komplett raus. Wird exkommuniziert.
Ah, ja.
Die allerhöchste Strafe. Mhm. Das heißt, die müssen sind von außen abgeschlossen. Und die Angestellten, die es in dem Haus ja gibt. Also
ja,
die,
klar. Die können sich ja nicht alleine anziehen, ne, mit diesen ganzen Klamotten.
Nein, dass wir die anziehen, ist, glaube ich, nicht so ein Problem. Mhm. Aber es gibt ja zum Beispiel einen Herrn, der ist zuständig für den Blumenschmuck bei Tisch. Weil die Kardinäle haben bei Tisch Blumenschmuck. Und all diese Leute müssen schwören, dass sie nicht versuchen, mit einem der Kardinäle zu sprechen, wenn sie ihn zufällig auf dem Flur treffen. Mhm. Selbst die Busfahrer, die werden sie nämlich vom Haus der Heiligen Martha mit dem Bus zur Sixtinischen Kapelle fahren und auch wieder zurück, dürfen weder guten Morgen noch guten Abend sagen. Die dürfen nicht einmal sagen, ich helfe Ihnen mal rein. Und es gibt noch ein ganz wichtiges logistisches Problem, das hat heute auch der Papstsprecher erklärt. Was ist mit Dolmetschern?
Stimmt.
Nicht alle können Italienisch, die Franzosen können kein Englisch, viele Afrikaner, die aus französischsprachigen Ländern, können kein Englisch, also das ist schwierig. Einige Asiaten können gar keine andere Sprache. Deswegen hab ich heute gesagt zu Matteo, sag mal, wie viele Übersetzer sind denn im Konklave? Und da hat er gesagt, keiner. Wir müssen uns auf eine brüderliche Hilfe verlassen.
Ja, aber wenn die nicht sprechen dürfen, dann brauchen die auch nicht übersetzt zu werden.
Sie dürfen ja sprechen. Mhm. Wenn sie im Konklave eingeschlossen sind, dürfen sie untereinander abends sprechen. Sie dürfen mit niemand anderem sprechen.
Ach so, das habe ich gerade falsch verstanden. Ich dachte, die sitzen da. Also sie können schon abends sitzen und da so ein paar kleine Bündnisse schmieden und sagen, hast du gesehen, der wieder und so.
Ja, das ist kein Problem. Sie dürfen nur nicht mit jemandem nach außen sprechen. Und
dürfen die Alkohol da trinken eigentlich?
Natürlich dürfen die Alkohol trinken. Ah. Alkohol, meine Liebe, Jesus Christus hat Wasser
das Blut,
in
genau.
Wein verwandelt. Mhm. Also.
Ja, das auch noch, ja. Okay, also die können sich schön jeden Abend da so viel sie wollen und so, oder?
Also ich glaube nicht, dass
sie sich auf dem Zimmer. Nein.
Es gibt keine Minibar, nein, es gibt eine Flasche Wasser, aber diese Zimmer sind übrigens grässlich. Mhm. Das ist so eingerichtet, dass diese Betten und auch diese Schränke, das ist so ein dunkles Holz, die sieht alles immer so ein bisschen aus, so, das ist so eine Einrichtung, als würdest du ein Begräbnisinstitut ausstatten. Mhm. Also das ist sehr, du würdest da nicht wohnen wollen.
Das ja,
ist
gut, aber gut, wer das eine will, ne, der muss das andere mögen, würde ich an dieser Stelle mal sagen. Mein Mitleid hält sich in Grenzen, der Blumenschmuck, da reißt es dann ja wieder raus.
Ja, der Blumen, genau.
Das also heißt, also wenn die jetzt ihre Intrigen so richtig noch mal alles lostreten wollen, dann haben die jetzt nicht mehr viel Zeit. Die müssen jetzt alles abfeuern, um sich gegenseitig zu schaden. Weil bald dürfen sie ja nicht mehr. Okay, und was passiert da jetzt gerade? Also wer ist heute dran? Jeden Tag wird ja mal wieder jemand sozusagen dazu, also erklärt, nicht mehr wirklich papstfähig zu sein.
Heute, wie gesagt, da war das eindeutig Herr Fernandez, weil heute alle über das gesprochen haben, was du mir vorhin erzählt hast. Also, was wie gesagt nicht nur mir peinlich ist, sondern ich habe den einen oder anderen Prälaten gesehen, der rot angelaufen ist, als er in dem Zettelchen gelesen hat, den du da gerade auch vorgelesen hast. Aber du hast recht, die spannende Zeit ist jetzt gerade. Also, die halten jetzt Reden, die versuchen, sich zu überzeugen, die versuchen rauszukriegen. Und heute war ein Deutscher dran, Kardinal Marx hat heute gesprochen, der hat erzählt, dass die Kirche mehr oder weniger pleite ist. Also, dass die wirklich. Also die Leute verwechseln das immer. Die sagen, die Kirche ist ja so reich. Das gilt für einige Bistümer, ist das ja richtig. Für den Vatikan insgesamt stimmt das nicht. Also, die hatten im letzten Jahr arge Schwierigkeiten schon, um Geld zu bekommen. Eine der größten Einkommensquellen sind die Vatikanischen Museen, aber sie haben zwar eine Menge Immobilien, aber auch unglaublich hohe Kosten, um was Instandhaltung angeht. Also, der Vatikan hat immer so ein Verlust von 2-3 Millionen pro Jahr. Also das ist eher schmaler Hans.
Also ich habe jetzt gelesen, dass allein durch die Staatsleistung in Deutschland Das ist so ein uralter Vertrag, wo der Staat einfach ununterbrochen Geld an die Kirche zahlen muss für irgendwelche Ländereien, die irgendwie im 19. Jahrhundert mal ausgetauscht wurden. 600 Millionen Euro pro Jahr einfach nur vom Staat, also unsere Steuergelder, direkt an die katholische Kirche gehen. Da hält sich mein Mitleid aber an Grenzen.
Das ist alles richtig, aber das hat nichts mit dem Vatikan zu tun. Es gibt einige sehr reiche Bistümer, also Köln zum Beispiel.
Achso, da kommt nichts an davon.
Verfügt über Milliarden. Das gibt es überhaupt keinen Zweifel.
Okay.
Es gibt noch andere sehr reiche Bistümer auf der Welt. Es gibt Bitterarme. Es gibt einige in den USA, die mussten wegen der hohen Zahlungen, die sie leisten mussten, wegen Sexualverbrechen,
so alles verkauft. Die Zahlungen ja nicht, die da geleistet wurden.
Zumindest drei Diözesen haben alles verkauft, was sie überhaupt besessen haben. Die existieren de facto nicht mehr. Also die
Häuser sind weg. Da hält sich mein Mitleid wieder in Grenzen.
Das kann ich gut verstehen, da bist du nicht allein. Ich glaube, dass die meisten Menschen... Weißt du, was mich immer fasziniert hat, weil die katholische Kirche hat so viele Fehler gemacht in den vergangenen Jahrhunderten. Ja. Aber die Menschen haben noch bis in die 50er, 60er Jahre auch die Fehler, die Kirche während des Zweiten Weltkriegs gemacht hat, weggesteckt. Aber das da, den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, da war wirklich Schluss. Da haben ganz viele Leute gesagt, jetzt bin ich draußen. Ja. Das ist auch ein Riesenthema.
Und die Vertuschung. Ist ja nicht nur das, sondern auch die Vertuschung. Also, dass man genau weiß, da ist das und das gewesen. Und dann schicken wir den jetzt mal woanders hin, wo er dann weitermacht. Also, da hört es einfach auf.
Ja, da hast du völlig recht, Und deswegen, schwingt auch jetzt mit, es gibt ein Riesenproblem, weil es gibt einen Kardinal, heißt Cipriani, kommt aus Lateinamerika, der wird nicht wählen, ist 81, ist nicht wahlberechtigt. Und dem hat der Papst wegen Missbrauchsfällen, der ist verurteilt. Der musste sein Land verlassen, Chile, der lebt jetzt in Spanien. Dem hat man auferlegt, dass er keine Messe mehr lesen darf. Der läuft hier aber die ganze Zeit rum. Der war auch in seinen Kardinalsklamotten.
Und der kriegt weiter Geld. Also der wurde nicht einfach rausgeschmissen, sondern er kriegt jeden Monat wieder sein Geld und hat seine Nonnen, die ihm das Schnitzel braten und die Hosen rauslegen.
Richtig. Und das war das Skandal, über das reißen sich jetzt hier gerade alle das Maul. Als die Kardinäle ans Grab von Papst Franziskus gegangen sind, am Sonntag, das war am Sonntagnachmittag, haben alle gebetet, da wurde die ganze Kirche abgesperrt, da durften nur die Kardinäle rein. Und da war auch Cipriani. Alle anderen haben gedacht, das gibt's doch nicht, was macht der denn hier? Das war insofern peinlich, weil diese Kirche, Santa Maria Maggiore, war ganz lange die Kirche von einem anderen Kardinal, der wegen Missbrauchs in den USA gesucht wurde. Der hieß Law. Der hatte in Boston Straftäter, die Kinder missbraucht hatten. Also ganz schlimm. Also gab es ganz schlimme Strafen.
Kotzen, wirklich schlimm.
Der hat die geschützt und ist dann aus Angst vor der amerikanischen Justiz nach Rom gekommen und wurde Priester in genau dieser Kirche, in Santa Maria Maggiore.
Es ist doch nicht zu fassen. Also ich bin da wirklich sprachlos und auch wirklich wütend. Und du bist du bist trotzdem noch in der katholischen Kirche.
Mein Gott, das ist eine Riesenorganisation. Natürlich gibt es da schwarze Schafe, aber die gibt es auch in jedem Sportverein, bei jedem Gericht, die gibt es auch. Also ich kenne da ganz andere Organisationen, die ähnliche Probleme haben. Aber du hast recht. Das war ein so tiefer Vertrauensbruch für ganz viele Menschen, die gesagt haben, also ich habe jetzt die Nase voll, weil die wollen mir auch noch was vorschreiben.
Das ist ja noch diese Scheinheiligkeit.
Mir vorschreiben, was ich zu tun und zu lassen habe.
Insofern die sorgen dafür, dass alle Mitglieder beim Thema Sexualität rote Ohren kriegen, hatten wir ja gerade am Anfang. Und allein die ganze Unterdrückung sorgt ja dafür, dass sowas dann passiert auch. Wenn man dieses Thema immer wegschiebt, dann ploppt es an anderer Stelle wieder auf und ist sehr ungesund. Nicht nur, aber auch.
Ich glaube, da kennst du dich ja besser aus als ich, aber ich kann dazu nur sagen, Gott, du bist die Sexexpertin, nicht ich.
Ja, aber ich bin nicht die Expertin für Kardinäle. Also okay, da habe ich nur schlimme Vorstellungen. Und
ich kann dazu nur sagen, das mit dem Unterdrücken, das stimmt. Also ich kann mich an eine Begegnung erinnern, das war mal in einer der schönsten Paläste, die es in Rom gibt, der Kirche gehört, ist der Palazzo della Cancelleria. Und da hatte ich also eine Besprechung, da ging es um was völlig anderes. Und dieser Bischof, mit dem ich sprach, sagte dann auf einmal, naja, Sie denken ja bei dem Wort Liebe auch nur an irgendwelches Gebüsch und nackte Frauen. Und ich sagte, nein, ich habe schon verstanden. Also das Konzept Liebe in der Kirche ist also ein Konzept, das ist, geht schon weiter und dann macht er dann immer weiter. Jetzt erzählen Sie doch mal, wie stellen Sie sich das denn vor mit diesen ganzen nackten Frauen im Gebüsch? Und ich sage, ich stelle mir überhaupt nichts vor, ich habe verstanden, Sie meinten das Konzept der Liebe, also auch der göttlichen Liebe. Und dann hört er nicht wieder auf und sagt, jetzt erzählen Sie doch mal ganz genau. Und ich habe dann gesagt, okay, Sie haben da ganz...
Wir, was in seinem Kopf nämlich alles ununterbrochen aufploppt, weil er das Ganze unterdrückt.
Übrigens zu dem aufploppt, ne? Ich muss dir noch was sagen. Also,
oha.
Du weißt doch, wir haben zusammen diesen Kardinalomat gemacht. Und du weißt, dass da Kandidaten, die waren identisch, deine und meine.
Ja, erschütternd, aber ja.
Siehst du, komisch, ne? Und da gibt's einen Kandidaten, über den müssen wir dringend mal reden, weil da gibt's etwas, das ist ziemlich, ja, wir müssen da...
Eklig, weißt du, Heike? Schlimm.
Nein, Heike, ich habe mir nur Gedanken gemacht, dass wir beide auf den gekommen sind und ich musste über den wirklich etwas sagen. Aber ich glaube, das sage ich dir dann morgen, weil das solltest du wirklich wissen.
Aber wenn das so weitergeht, da wäre bald über nächste Woche ist ja keiner mehr übrig. Dann müssen wir doch dich wählen lassen.
Dann würde ich jetzt schon zu sagen, wenn das, ich glaube, da selbstverständlich wird es nicht dazu kommen, obwohl die Kardinäle jeden getauften Mann der Welt wählen können. Aber diesmal wäre es vielleicht gut, wenn du an der Reihe wärst, für mich zu beten. Was hältst du davon?
Ja, ich glaube auch. Ich werde ganz, ganz doll beten und auch für die anständigen Kardinäle, die da noch rumlaufen. Gibt es welche?
Ja, gibt's.
Gut, okay.
Alles klar.
Bis morgen.
Ich freue mich. Ja, ciao. Du auch. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.